Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kirash Hussainpour. Ein ganz, ganz krasser, aber auch komplizierter Fall aus Irland, den wir heute besprechen wollen. Es geht um Gender, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und die Frage, ob ein Lehrer aus Irland wegen seiner Haltung zum Transgenderism seit über 400 Tagen in Irland im Gefängnis sitzt. Kian, wir hatten uns dazu ein Video angeschaut und waren geschockt.
Das ist verrückt, Philipp. Also erstmal liebe Grüße an alle. Die NZZ, also die Neuzürcher Zeitung, titelte: Ein irischer Lehrer weigert sich, einen Transgender-Schüler als Mädchen anzusprechen. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Das ist im Jahr 2022 passiert, im Zusammenhang mit einer Gender-Sprachregelung, dass er verhaftet wurde und seitdem im Gefängnis ist. Der Fall, über den wir jetzt hier sprechen wollen, weil es ist ein interessanter Fall, weil er eigentlich gar nicht so eindeutig ist, wie man denkt. Erstmal würde man, also wo ich diese Schlagzeile gesehen habe, Philipp, dachte ich mir, und das Video, wie dieser Typ im Gefängnis sitzt, dachte ich, okay, wenn jemand biologisch als Mann geboren ist und einen Geschlechtsteil hat, dann kann man doch nicht ins Gefängnis dafür kommen, wenn man ihn so anspricht, oder? Das ist ja übertrieben. Aber anscheinend nicht. Anscheinend ist es gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die nahe in Europa sind, angemessen, dass jemand da nicht nur bestraft wird, sondern dass jemand sogar ins Gefängnis kommt. Und das Krasseste ist, Philipp, unser Fall. Wir haben ja einen Fall, der aktuell ja so semi-offen noch ist, wo es darum ging, dass wir in einem Eilverfahren ohne mündliche Anhörung ein Urteil gesprochen bekommen haben, dahingehend, dass wir eine Person, die männlich geboren wurde, nicht mehr als Mann bezeichnen können, beziehungsweise männliche Pronomen geben können. Das hat so ein Gericht entschieden, weil diese Frau eben politisch und sozial als Frau, nicht politisch, sorry, rechtlich und sozial als Frau anerkannt ist. Mhm. Und wenn wir es weiter gemacht hätten und wenn wir es nicht quasi rausgenommen hätten aus unserem Podcast und jetzt weiter quasi das provozieren würden, dann hätten wir bis zu auch Haft theoretisch kriegen können. Natürlich haben wir es nicht weitergemacht, weil wir so wichtig war es uns auch nicht. Es ging uns in dem Fall gar nicht darum, dass wir jetzt unnötig auf jemanden, der vielleicht wirklich nicht in dem Körper geboren ist, in dem er gerne wäre. Da gibt es ja wirklich Leute, die wirklich aufgrund Dinge, die sie nicht kontrollieren können, sich unwohl in ihrem Körper fühlen. Auch wenn es eine sehr, sehr, sehr kleine Minderheit ist, habe ich Mitgefühl mit diesen Personen. Aber es gibt eben auch Leute, die das für sich ausnutzen, die sich dann versuchen, in ein Frauenfitnessstudio einzuklagen. Und die dann andere Frauen diskriminieren. Und wir haben uns für diese Frauen eingesetzt, ganz einfach, und haben halt diese Person eben männlich angesprochen. Und das dürfen wir nicht mehr. Aber, und das ist das Interessante, unser Fall ist auch noch nicht ganz vorbei. Da haben auch viele drauf gewartet, wie geht's da weiter, was passiert als Nächstes. Auch darauf werden wir eingehen. Also wir haben wirklich heute, Philipp, einen sehr, sehr spannenden Podcast.
Absolut. Und auch der Fall aus Irland ist nicht so klar, wie es scheint. Das wollen wir mal ganz differenziert zeigen. Es ist nicht so einfach. Die sind alle wahnsinnig geworden. Die haben in den Knast gesteckt, sondern da steckt mehr dahinter. Und wir wollen dann aber auch mal auf den gesamteuropäischen, außereuropäischen Raum eingehen. Wie hat sich denn da die Rechtsprechung geändert? Bevor wir das Ganze aber machen, heute, wenn man so möchte, eine, wie nennen wir das, Kian? Ist das die absolute Premiere? Es ist die Premiere, ja. Es ist die Premiere. Ich habe hier neben mir etwas, das wir heute zum allerersten Mal verkünden und das dieses Jahr noch rauskommt. Ja, und das ist das Werk von Kian und mir, an dem wir seit vielen Monaten zusammengearbeitet haben.
Nicht Monaten. Ich arbeite daran seit 25 Jahren und du arbeitest daran seit 40 Jahren.
Okay, das ist korrekt, ja. Es ist ja im Endeffekt die Sammlung unserer Lebenserfahrung. Das ist schon richtig, ja. Da hat er korrekt gesprochen.
Es ist unser erstes richtiges Buch. Es ist unser erstes von uns beiden Buch, ja. Zusammen. Ja. Es geht um unsere Lebenserfahrung, es geht um Lebensweisheiten, es geht um Leitsätze, Dinge, die uns geholfen haben, dahin zu kommen, wo wir heute sind, die mir geholfen haben, in 25 Jahren dahin zu kommen, die Philipp geholfen haben, in 40 Jahren dahin zu kommen. Und wir glauben, und es hat nichts mit, also ganz klar vorab hier, unser Buch, das, was Philipp jetzt gleich zeigen wird, was dieses Jahr noch rauskommen wird und wo ich sagen muss, ich bin echt persönlich überrascht, wie gut es doch geworden ist, weil wir sind beide keine Autoren, aber es ist echt unglaublich gut geworden und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass am Ende nicht genug Exemplare, weil es ist ja alles sehr kurzfristig, da sein werden, dass jeder eins hat. Deswegen auch würde ich jedem empfehlen, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört und ihr wollt dieses Buch unbedingt haben, bestellt es euch am besten direkt vor. Aber, also wirklich, wir verdienen nicht viel mit einem Buch. dass wenn wir viel Geld damit verdienen wollen würden, dann würden wir das Buch teuer verkaufen oder würden keine Ahnung, einen Kurs für 1000 Euro verkaufen. Nein, es ist ein Buch, es ist sehr günstig. Ich glaube, unter 25 Euro haben wir uns geeinigt, damit wir wirklich so wenig Gewinn wie möglich machen können. Trotzdem ein qualitativ gutes Buch, was man gut in der Hand hält. Denn unser Buch sollt ihr oder sollte man, wenn man es kauft, jeden Tag verwenden. Weil es hat ein sehr interessantes Konzept. Es geht nämlich darum, dass man jeden Tag einen kleinen Schritt vornimmt, auch wenn er klein ist, in die richtige Richtung, ein besserer Mensch in jeder Hinsicht zu werden. Sei es eigene Disziplin, persönliche Beziehungen, fürs Geschäft, egal was. Alles findet sich quasi in diesem Buch wieder und es ist nicht politisch, es geht nicht ums Weltgeschehen, es geht wirklich allein um dich selber als Menschen. Es ist wie ein Werkzeug und wir wollten etwas schaffen, was wie ein Werkzeug ist, weil wir glauben, traditionelle Bücher, man kauft sie, vielleicht liest man sie nicht, man packt sie auf jeden Fall, nachdem man sie gelesen hat oder vorher, dann in seinen Schrank und vergisst es, leider. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, dieses Konzept, das habe ich ja damals entdeckt, als ich mich quasi jeden Tag immer noch vor die Rotlichtlampe gesetzt habe, habe ich auch eine Zeit lang wirklich aktiv gemacht und habe immer eine Seite von einem Buch gelesen jeden Tag, was auch so ähnlich aufgebaut war. Ich glaube, da ging es um Stoizismus. So, bei Stoizismus ist halt auch wieder das Ding, da gibt es Pro, Contra, ist nicht alles auf der Welt löst sich mit Stoizismus. Aber, und deswegen dachten wir uns, wir können doch dasselbe machen mit unseren eigenen Weisheiten, mit Dingen, die uns inspiriert haben, mit Dingen, die man jeden Tag unternehmen kann, in Form eines Buches, 365 oder 66 Tage, das heißt, man hat jeden Tag eine neue Seite, die man lesen kann. Nicht zu viel, nicht zu wenig und man hat direkt auch anwendbare Dinge, die man am selben Tag umsetzen kann. Das heißt, du liest nicht nur und veränderlichst es hoffentlich, sondern du wendest es auch direkt an und es hilft dir hoffentlich, dich selbst zu verbessern. Das ist unser Ziel damit.
Jo, ganz richtig. Und ich zeige es jetzt gerne einfach mal. Das ist das allererste Exemplar, das es überhaupt gibt. Das haben wir jetzt seit ein paar Tagen. So. Und hier seht ihr es zum ersten Mal. Ist auch ordentlich dick. Es heißt, jeden Tag einen Schritt, wie du täglich erfolgreicher wirst. Und genau das ist es in einem Satz beschrieben, wie du täglich erfolgreicher wirst, denn ihr werdet täglich mit diesem Buch arbeiten. Ja. Und ihr seht uns hier hinten drauf, es ist ganz schlicht gehalten und es soll einfach helfen, dass diese Projekte, wie wir sie machen, geht eure Routinen an, macht es immer wieder, dass euch das viel einfacher fällt, im Jahr 2025 deutlich, deutlich erfolgreicher zu werden und eure Ziele zu erreichen. Und das wollen wir im Endeffekt mit diesem Buch schaffen.
Genau, und ich glaube, es wäre auch theoretisch ein gutes Geschenk, weil wann genau kommt das Buch eigentlich raus, Philipp? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es jetzt gerade auch das erste Mal physisch bei dir gesehen.
Anfang Dezember, damit man es zu Weihnachten quasi schon entweder starten kann, beziehungsweise sich schenken kann.
Genau, Anfang Dezember kann man das Buch dann wahrscheinlich kaufen. Man kann auch direkt anfangen, das spielt keine Rolle, weil jede Seite ist auch mit einem Datum nummeriert. Aber man kann auch einfach bis zum ersten warten, wenn man möchte. Wie auch immer man das machen möchte, es wird auf jeden Fall unglaublich viel Momentum mit sich bringen, wenn man sagt, okay, es ist 1. Januar 2025, ich möchte jetzt etwas anfangen, ich möchte eine Routine mit einbringen, die ich vorher nicht hatte. Und die kann ja sein, dass man sagt, morgens, wenn ich aufstehe, lese ich eine Seite von diesem Buch. Wenn das Buch kacke ist, dann kann man es halt auch nach 3 Tagen wieder wegwerfen und zurücklegen. Aber wenn es gut ist, dann hat man eine kleine, kurze, effektive Routine in sein Leben gebracht, die einem nicht nur dahingehend hilft, okay, das, was der Inhalt dieses Buches ist, bringt mich weiter, sondern jeder, der einigermaßen in irgendwas erfolgreich ist, ob er jetzt irgendwie Multiunternehmer ist, das spielt alles keine Rolle, sondern auch wenn man in dem, was man macht, ob man in einem Fußballverein ist, ob man in der Schule, in Abitur, Ausbildung, egal was, wenn du erfolgreich bist in dem, was du machst, dann weißt du, wie wichtig Routinen sind. Die sind einfach wichtig. Es ist entscheidend für dich als Mensch, einen klaren Ablauf zu haben, weil es hilft dir auch, positive Dinge zu manifestieren. Und dieses kleine, eine Seite lesen hat mir damals, als ich nach Dubai gezogen bin, wirklich nochmal, wie soll ich das beschreiben? Es war ein Game Changer für mich. Mich hat das Buch ein bisschen gestört, weil das Buch war dann irgendwie doch nicht mehr so gut nach ein paar Seiten, weil sich viel wiederholt hat und es war auch, Stoizismus ist halt cool, aber nicht wirklich die Lösung für alles. Und auch unser Buch wird nicht die Lösung für alles sein und es wird auch vielleicht mal ein paar Seiten geben, die vielleicht nicht das Gelbe vom Ei sind, weil es einfach von auch unserem Leben ist. Es ist ganz klar, wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wäre das die Allheillösung, das Wundermittel, das Schlangenöl. Nein. Aber solange es auch nur einer Person hilft, seine Routinen besser durchzuziehen, weiter in sein Leben zu kommen, seine Beziehungen zu verbessern, romantisch mit Freunden erfolgreicher zu werden, haben wir unseren Job getan und das war unser Ziel. Und das in Form eines physischen Gegenstandes so zu manifestieren, haben wir beide noch nie gemacht. Deswegen hatten wir da Bock drauf und haben gesagt, hey, wir wollen es unbedingt machen, wir wollen es unbedingt dieses Jahr noch veröffentlichen. Deswegen auch, es tut uns sehr leid, falls jetzt viele Leute plötzlich das vorbestellen. Ich hoffe, dass alle, die es vorbestellen, das noch dieses Jahr kriegen.
Jo, und wer das machen sollte, unten in der Videobeschreibung, direkt der erste Link, werdet ihr den Zugang finden. Da verlosen wir für 10 Personen einmal ein Treffen mit Kian in Dubai. Und für 10 Personen in Zürich, also insgesamt 20 Personen, die uns persönlich treffen können, unter allen Leuten, die dieses Buch bestellen. Ihr findet dort alle Bedingungen. Ist ganz, ganz simpel, wie ihr teilnehmen könnt. Ihr müsst an sich nur 25 Euro ausgeben. Dann bekommt ihr das Buch und die Chance, einen von uns zu treffen, entweder in Zürich oder in Dubai. Alright, aber starten wir jetzt direkt mal durch mit dem Thema von heute. Und wie wir ja schon gesagt hatten, es gibt da diese Situation des Lehrers aus Irland. Und ich möchte mal ganz kurz vorlesen, was denn jetzt wirklich passiert ist. Denn das wurde teilweise in den Medien auch sehr einseitig dargestellt. Das ist eben einseitig in dem Sinne, es ist skandalisiert worden. Oh Gott, Irland ist jetzt Nordkorea. Das wird ja auch gerne bei Großbritannien gesagt, seit den Ausschreitungen, wo jetzt über 2000 Personen teilweise für Social-Media-Posts ins Gefängnis gesteckt worden sind. Wir haben aber gesagt, okay, wir wollen da nicht nur darauf eingehen und sagen, jetzt guckt euch das an, das sind jetzt alles Diktaturen geworden, das ist alles furchtbar, sondern das auch mal differenziert darlegen, weil es ist nicht so einfach. Und ich lese mal ganz kurz vor. Viele haben den Eindruck, die Gründe für die Inhaftierung von ansonsten unbescholtenen Menschen werden immer abstruser und haben zunehmend etwas mit politischer Korrektheit zu tun. Was steckt hinter diesem Fall? Gibt es ähnliche Fallbeispiele der jüngsten Vergangenheit? Und jetzt nehmen wir uns mal den Fall des irischen Lehrers. Dieser heißt übrigens Enoch Burke. Zitat, er weigerte sich, einen Transgender-Schüler mit einem Mädchennamen und dem Pronomen they anzusprechen, wie dieser es gewünscht hatte. Das verstehe ich eh nicht so ganz, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Für mich gibt es ja eigentlich nur he, she, also er und sie. Was ist dann they? Das ist ja die Mehrzahl, wie wenn ich eine Gruppe ansprechen würde. Was identifiziert sich diese Person jetzt als Gruppe von Wesen? Also ich frage jetzt mal ganz naiv, weil ich check's nicht. Ablauf des Falls und Grund für die Inhaftierung. Jetzt muss man also ganz genau mal schauen, was hier los ist. Wird Nicht-Gendern in Irland also mittlerweile mit Gefängnis bestraft? Natürlich nicht, heißt es hier, sagen die Schule und die Behörden. Sie legen Wert darauf, Burke, also der Lehrer, sei nicht wegen eines falschen Wortes in Haft gesetzt worden, sondern weil er sich einer Verfügung widersetzt habe. Und das trifft auch zu, jedenfalls wenn man es juristisch ganz genau nimmt. Denn die Schule hatte den Lehrer Ende August 2022 vom Unterricht suspendiert und ihm schließlich auch gerichtlich untersagt, das Schulgebäude zu betreten. Dies, nachdem Burke klargemacht hatte, dass er den Jungen, der sich als Mädchen fühlt und eine Geschlechtsumwandlung anstrebt, wohlgemerkt diese noch nicht gemacht hat. Er ist also nach wie vor biologisch gesehen ein Mann. Daraufhin sollte der Lehrer nach dem Willen der Schulleitung so lange keinen Unterricht abhalten, wie die interne Untersuchung andauert, die die Schule eingeleitet hatte. Also er hat gesagt, okay, das ist ein Junge, ich nenne den weiterhin Junge. Die Schule hat gesagt, nein, das darfst du nicht machen, du musst dem Wunsch dieser Person entsprechen. Er hat gesagt, nein, ich entspreche nicht dem Wunsch dieser Person. Und dann haben sie gesagt, okay, du musst weg von der Schule, du darfst den Unterricht nicht mehr betreten. Und jetzt kommt eben der springende Punkt. Daran hielt sich Burke, der Lehrer, aber nicht. Vor rund 2 Wochen begab er sich wie üblich an die Arbeit, wurde aber vor Unterrichtsbeginn von der Polizei festgenommen und nach Dublin ins Gefängnis gebracht. Vorher hatte er bekräftigt, er denke weder daran, sich an die von der Schule verfügte Suspendierung vom Unterricht zu halten, noch werde er Vorschriften darüber akzeptieren, wie Schülerinnen und Schülern anzusprechen seien. Und er beruft sich dabei auf seinen christlichen Glauben. Burke begründet die Weigerung mit seinen religiösen Überzeugungen und beruft sich auf die Glaubensfreiheit. Er ist evangelikaler Christ und macht geltend, es laufe seinen Überzeugungen zuwider, einen Jungen nicht als Jungen anzusprechen.
Interessante Situation. Also erstmal, okay, um es simpel zusammenzufassen. Er ist Christ, es geht gegen seinen Glauben, er möchte diese Person nicht so ansprechen, wie sie angesprochen werden möchte. Jetzt ist in beiden Fällen eine Person, die theoretisch diskriminiert wird, oder? Entweder er in seinem Glauben oder er in seinem Identitätsglauben, wie auch immer man das nennen möchte, ohne es irgendwie diskriminierend darzustellen.
Ja, das ist aber ist genau richtig so.
Genau, eine Person gegen eine Person. Jetzt hat der Lehrer gesagt, beziehungsweise die Schule hat jetzt gesagt, hey mein Lieber, du bist freigestellt bei voller Bezahlung, weil wir ein Disziplinarverfahren eingeleitet haben. Du darfst nicht mehr zur Schule kommen mit einem gerichtlichen Betretungsverbot. Der Lehrer sagt, das ist alles Schwachsinn. Ich bin hier lange an der Schule. Ich bin Christ. Ich komme zu meiner Schule. Und dafür kam er zweimal ins Gefängnis. Nicht für das Gendern. Und das muss man ganz klar so sagen. Erstens, ob man das gut oder schlecht findet, wer auch immer hier diskriminiert wird oder nicht, ob es der Christ ist, der hier nicht dieses Pronomen verwenden möchte oder die andere Person. Es ist egal. Es spielt keine Rolle. Wenn du als Lehrer, als Person, als Mensch, das dem Gesetz folgt, ein gerichtliches Betretungsverbot bekommst, dann solltest du da nicht hingehen, meiner Meinung nach. Ganz einfach. Also klar, es ist vielleicht lächerlich. Klar, du bist viel länger an der Schule. Aber wenn ich irgendwo nicht eingeladen werde oder ich werde irgendwo rausgeworfen, und das ist lustigerweise letztens erst passiert, dann gehe ich stolzes Hauptes raus und sage, okay, wenn ihr mich nicht wollt oder wenn ihr mich nicht akzeptiert oder wenn mein Wert hier nicht angesehen wird, dann gehe ich gerne raus. Und dann komme ich auch nicht, bis ich wieder eingeladen werde. Das ist einfach so meine Ansicht. Ich verstehe es dann nicht, warum man sich dann da aufzwingen will, vor allem wenn man voll bezahlt freigestellt wird. Aber vielleicht ging es ihm einfach ums Prinzip und er wollte eine Message damit setzen, keine Ahnung. Die Schule am Ende, die könnte man jetzt kritisch sagen, warum stellt ihr ihn frei deswegen? Das könnte man ja sagen. Auch hier muss man aber vorsichtig sein. Stell dir vor, dir gehört die Schule und stell dir vor, über der Schule ist irgendein Ministerium für Bildung, was sagt, Diversität ist wichtig. Und angenommen, ich weiß halt nicht, wie das jetzt genau ist, aber angenommen, du bist eine staatlich finanzierte Schule und das Ministerium sagt, entweder hier wird gegendert oder ihr kriegt weniger Geld oder kein Geld. Und dann kann man als Schule schon in Bredouille geraten und sagen, hey, selbst wenn ich selber als Direktor das nicht gut finde, muss ich den jetzt freistellen, weil ich kann ja nicht die Schule pleite gehen lassen. Also das könnte ich mir auch theoretisch vorstellen. Deswegen, es ist eine sehr differenzierte Situation. Aber wenn man weiter reinschaut, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Und zwar, Burke, also der Lehrer, begründet seine Weigerung mit seiner religiösen Überzeugung, beruft sich auf die Glaubensfreiheit, habe ich ja schon gesagt. Die Wilson's Hospital School wird von der anglikanischen Church of Ireland betrieben. Also,
das ist schon krass.
Eigentlich macht das keinen Sinn, oder?
Also aus Sicht der Schule, also das ist halt die Frage. Also wenn man davon ausgeht, dass die Kirche sich an sich noch an ihre eigenen seit Jahrtausenden bestehenden Regeln halten sollte, dann macht es aus Sicht der Schule keinen Sinn. Weil wenn diese vom Haus Gottes, wenn man es so nennen möchte, ja, ich sehe das nicht so, ich sehe die Kirche nicht als Vertreter Gottes. Ich bin zwar gläubig, aber für mich ist Kirche, habe ich ja schon oft gesagt, wie gesagt, ich stehe nicht auf Kinder und deswegen kann ich auch mit der Kirche nichts anfangen, da sind mir zu viele Pädophile unterwegs, aber an sich sollte man meinen, finde ich nicht, da könnten wir 1000 Fälle besprechen, könnten wir den längsten Podcast Guinness World Record machen jemals, wenn wir nur die Fälle von Pädophilie in der katholischen Kirche aufzählen.
Es gibt viele Pädophile bestimmt überall, aber die Kirche an sich, also ich war ja auch in einer katholisch-evangelischen Grundschule, der Glaube hat ja nichts damit zu tun und die Leute, die ihn praktizieren.
Nicht der Glaube, deswegen, da sind wir, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Der Glaube und die Kirche als Repräsentation sind zwei unterschiedliche Dinge. Also sprich, du kannst ein sehr gläubiger Mensch sein, du musst aber nicht kirchengläubig sein. Und deswegen, ich glaube, die Institution der Kirche ist eine Institution der Macht gewesen, schon immer. Und ja, aber es ist ein anderes Thema. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Kian hat da eine andere Meinung. Wenn ihr mich attackieren wollt, attackiert mich gerne dazu. Und ich kann das auch absolut argumentieren. So, also, aber vielleicht mal ganz kurz erklärt, warum viele evangelikale Christen und auch Katholiken das als problematisch ansehen, Transgenderism. Die gehen davon aus, dass es gibt ja unterschiedliche Dämonen auch in der Religion, dass beispielsweise der Dämon Baal, die haben ja unterschiedliche Namen, also einer, der diese Hörner hat und er hat die Füße von einem Ziegenbock, dass dieser ein Transgender war. Ja? Also aus der religiösen Sicht heraus ist das ein Werk Satans, dass der Transgenderismus weil sie sagen, dass quasi die Dämonen Satans selber kein einheitliches Geschlecht haben. Sie sind geschlechtslose und damit sind sie transgender. Und diese, aus ihrer Sicht, diese Ideologie einzuführen, ist somit ein Werk Satans zur Zersetzung der Gesellschaft. Das ist rein die Denkweise solcher Leute. Und deswegen, denke ich, ist er auch so, wie soll ich sagen, so krass drauf gewesen, dass ich gesagt habe, ich weigere mich, ich kann das nicht akzeptieren. Das ist nicht etwas, wo ich sage, okay, egal, ich nenne das jetzt so, weil aus seiner Sicht, wenn er gläubig ist, ist das quasi, wie soll ich sagen, das abgrundtief Böse, dass er dann dort, dem er da zustimmen müsste.
Also das ist krass. Das habe ich tatsächlich zum ersten Mal jetzt gehört, dass Transgenderism mit Satan oder etwas Teuflischem verbunden wird, religiös. Ich weiß es halt nicht, ich weiß es gar nicht, aber ich finde das sehr interessant. Leute, wenn ihr wollt, dass wir mal überprüfen, mit Research, in welcher Religion, Christentum, Islam, Judaism, Buddhismus, wie wird das angesehen? Gibt es da irgendwie Indizien dafür? Dann lass uns das gerne mal researchen, machen wir ein Thema darüber.
Das finde ich ein krasses Thema, auf jeden Fall.
Und dann gucken wir einfach nur, was die Religionen sagen. Weil meine Meinung, ich bin niemand, Philipp ist auch niemand, wir sind niemand, wir sind einfach nur zwei Idioten, die einen Podcast haben. Aber mal sehen, was die Religionen sagen, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt. Schauen wir weiter. Was ich interessant finde, Philipp, in diesem Fall ist, ich muss diesen Typen halt irgendwo respektieren. Zum einen natürlich ist es nicht gut, wenn man gegen dieses Verfahren geht und dass man sagt, okay, ich zwinge mich jetzt auf einen Ort, wo ich nicht gewünscht bin. Das finde ich nicht cool. Aber was ich schon ballsy finde, ist, er sagt Wort für Wort, ich werde meinen religiösen Überzeugungen nicht untreu werden, auch wenn ich 100 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Also er steht zumindest für seine Prinzipien ein. Etwas, was heute leider verloren gegangen ist. Wir sehen es ja immer wieder auf den Straßen. Oh, richtig. Da ist jemand in einem Hundekostüm, halb nackt neben Kindern. Ach, alles gut. Gleichheit, Diversität. Wir müssen alles akzeptieren. Du darfst ihn nicht diskriminieren. Er soll sich ausleben. Ja, kann er ruhig meiner Meinung nach auch. Aber muss er das neben Kindern machen? Muss er andere mit reinziehen? Und ist das okay? Nein, finde ich nicht. Eine funktionierende Gesellschaft braucht sowas nicht zwingend öffentlich auf ihren Straßen. Meine Meinung. Das kann ja jeder privat ausüben mit den Leuten, die quasi consensual, also dafür zugestimmt haben, dass sie das wollen. Vollkommen in Ordnung. Macht, was ihr wollt in euren dunklen Zimmern irgendwo oder hellen Zimmern. Ich muss nicht dran teilnehmen, ich muss es auch nicht sehen. Aber wenn man das aufzwingen muss, anderen Leuten unter dem Deckmantel von du musst es akzeptieren, weil wenn du es nicht akzeptierst, dann bist du unmoralisch und ein böser Mensch und nicht progressiv. Da muss man ganz klar die Linie ziehen und sagen, hey, ich kann es akzeptieren. Aber ich muss doch nicht sagen, macht das bitte öffentlich und zieht unsere Kinder mit rein. Jo. Das ist ein Unterschied. Und da muss man einfach für seine Prinzipien einstehen und das respektiere ich.
So ist es, Kian. Und ganz wichtig auch, ich finde das ganz wichtig, dass Kian sich da positioniert und das auch so sagt. Ja, das müsste er nicht, er könnte ja auch eine andere Meinung haben. Aber das ist, ich finde, da gibt es auch keine zwei Meinungen dazu. Unsere Kinder sollten uns heilig sein. Und die Gruppe von Menschen, die ein Interesse daran haben, unsere Kinder im jüngsten Alter schon zu verwirren, ihnen aufzusprechen, dass es keine Geschlechter gibt, ihnen vielleicht zu empfehlen, sie können doch einfach auch Pubertätsblocker nehmen, also schwerste Medikamente, die für ein Leben lang Spuren hinterlassen, die irreversible Folgen mit sich bringen. Du kannst es nicht verändern, wenn du sagst irgendwann, oh, das war ein dummer Fehler, dass ich mir diese harten Medikamente reingehauen habe, dann ist der alte Zustand, kommt nicht mehr wieder zurück. Ja? Und das, wer daran Interesse hat, das ist wahrlich diabolisch. Und deswegen finde ich es ganz klar, jeder soll machen, was er will, aber zwinge nicht anderen Menschen deinen Glauben auf.
Genau, es hat nichts mit Akzeptanz zu tun. Aber ich muss halt sagen, ich verstehe die Menschen, die auch auf der anderen Seite sind. Ich finde es schade, dass die meisten Menschen, die auf der anderen Seite des Spektrums sind, das halt dahingehend das befürworten, das sagen, nein, wir müssen es auf den Straßen machen, weil sonst akzeptieren es die Leute, sonst werde ich diskriminiert, wenn ich es irgendwo mache. Die machen das ja eigentlich. Und ich glaube, der Großteil dieser Menschen ist kein schlechter Mensch. Aber die sind dann so geblendet, Leiter, in ihrem Wahn oder in ihrer Agenda oder was auch immer sie denken, was sie da machen, dass sie einfach das große Ganze dabei vergessen und am Ende mehr Menschen schaden und mehr zukünftigen Generationen Schaden anrichten, als zu helfen. Und da muss man ganz neutral, kalt und statistisch ans Ganze rangehen. Ich glaube, das hatte Marc Friedrich auch in unserem Podcast mit ihm gemacht, der einfach gesagt hat, hey, es sind doch nur so wenig Leute. Warum sollte man dann die ganzen Frauen diskriminieren? Zum Beispiel im Frauenfitnessstudio einen Präzedenzfall dafür schaffen. Das kann ja ausgenutzt werden. Das heißt, man muss abwägen zwischen Akzeptanz, öffentlicher quasi Repräsentation und Ausnutzung, die dann potenziell passieren kann. Und genau das wirft jetzt quasi dieser Lehrer dem Gericht vor. Er sagt, dass der Richter ein politischer Akteur sei, der eine politische Entscheidung eines politischen Gerichts bestätige, um die Agenda der Regierung und des Direktors der Schule zu verschleiern, die Lehrer zu zwingen, Transgenderismus zu akzeptieren, ohne auch nur den Hauch einer rechtlichen Befugnis. Und hier muss man sagen, ob das jetzt so drastisch ausgedrückt werden muss oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenn ein Gericht das bestätigt, dass er quasi nicht zur Schule kommen darf, er wird rausgekickt dafür, dann heißt es ja noch nicht, okay, du kommst in den Knast, wenn du das nicht machst, weil du wirst ja theoretisch nur suspendiert, aber willst du als Lehrer suspendiert werden? Oder sagst du dir dann, hey Mann, ich brauche den Job, ich habe vielleicht Kinder, dann muss ich mich jetzt eher lieber daran halten. Und dann wird es legitimiert und plötzlich verhalten sich alle so und in 10 Jahren sagt jeder, ja, keine Ahnung, warum ich das nicht mache, weil ich halt nicht in den Knast wollte damals und jetzt ist es aber okay und normal. Und das ist halt das Problem, es ist ein schleichender Prozess.
Hast du recht und deswegen, es ist nicht so einfach, es ist nicht so 100% klar. Der hat sicher auch, der hatte seine Wahl gehabt am Ende des Tages. Ihm wurde gesagt, komme nicht in die Schule. Er hat sich entschieden dazu, es trotzdem zu machen, sich dem zu widersetzen. Völlig wertfrei jetzt mal, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ihr könnt es auch mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, es ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach so, die haben ihn in den Knast gesteckt, weil er gegendert hat, weil er nicht gegendert hat, sondern er hat sich entschieden, wieder zurückzugehen. Und dann haben sie eben nur, wenn man so will, das Mittel gesehen, ihn irgendwo hinzustecken, in dem Falle in ein Gefängnis, damit er nicht mehr die Schule besucht und damit ja seine eigene Agenda auch, also die sich dem zu widersetzen, durchführen kann. Also auch aus der Sicht der Schule, die wollen das verhindern, also müssen sie ihn irgendwo hinbringen, wo er nicht kommt, um seine Agenda durchzuziehen. Und das ist dann eine quasi eine Revolution auszuführen und zu sagen, ich habe keine Lust darauf. Ja? Aber wir haben uns auch mal weitere Fälle angeschaut. Das ist ja das wirklich Spannende jetzt, um was es geht. Was passiert denn im restlichen Europa aktuell? Welche Fälle gibt es und wird überall jetzt so klar durchgegriffen oder eben nicht? Ja? Und wenn wir uns das hier mal anschauen, es ist eben keine Banalität, die restlichen Ausschreitungen, die wir erst hatten, wo wir beispielsweise über Großbritannien und die muslimischen und rechtsradikalen Ausschreitungen gesprochen haben, ja, nachdem es da wieder zu einer furchtbaren Messerstecherei kam. Da hat einer in einer Tanzschule für Mädchen, hat er mehrere Menschen abgemeuchelt. Eines von vielen, vielen, vielen furchtbaren Verbrechen, die eben aktuell in Westeuropa an der Tagesordnung sind. Und da gab es große Ausschreitungen. Und wenn man jetzt sieht, 9 Jahre Haft für rechtsextremen Randalierer. Der hat 9 Jahre bekommen. Es ist die bisher höchste Strafe, die im Zusammenhang mit den rechtsextremen Krawallen in England verhängt wurde. Ein 27-jähriger Randalierer muss 9 Jahre hinter Gitter. Was hat er gemacht? Er hatte ein Feuer vor einem Hotel mit Asylbewerbung angefacht. Zitat. Es zeichnet sich nichtsdestotrotz ab, dass beim Urteil entscheidend war, dass die Tat, Zitat, von rechts kam. Der Richter sagt, die Tat sei voller Rassismus von Anfang bis zum Ende gewesen. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, wenn einer sich entscheidet, ein Haus anzuzünden oder ein Feuer zu legen, wo Menschen drin sind, völlig egal, ob das jetzt Flüchtlinge sind oder nicht, ob man da Lust auf die hat oder nicht, das geht mal gar nicht. Kannst du nicht machen, dann musst du damit rechnen. Ich hoffe doch, aber dass es auch für alle gilt, also auch wenn ein Asylbewerber ein Feuer legt, scheißegal wer, spielt gar keine Rolle. Du kannst nicht so ein schweres Verbrechen begehen, irgendwelche Leute, die im Gebäude sind, zu versuchen, diese anzuzünden oder auszuräuchern, dann musst du schon damit rechnen, dass auch eine harte Strafe gegen dich getroffen wird, oder?
Das finde ich angemessen. Also ich finde, egal wer, ob es Asylanten sind oder nicht, ob es von Rassismus voll ist oder nicht, diese Tat. Wer auch immer er ist, der das macht, der versucht, anderen Menschen ihr Lebensort, wo sie leben, wo sie schlafen, da sind ja wahrscheinlich auch Kinder, anzuzünden, dass sie quasi im Schlaf verbrennen, der gehört sehr lange ins Gefängnis.
Jo, so sehe ich das auch. Also ich finde, und das ist das Wichtige dabei ist, Leute, dass man nicht unterscheiden darf, wer es darf. Wenn man einen Rechtsstaat aufrechterhalten möchte, ist es das Allerwichtigste, dass die Bürger, und zwar Bürger aller Couleur, alle sind damit gemeint, dass die das Gefühl haben, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Das heißt also, egal wer, eine Sache macht und wenn es theoretisch der Präsident des Landes Absolut. Ist, dann sollte der gleich hoch bestraft werden wie ein Obdachloser. Ja, ich möchte jetzt nur mal verschiedene Stufen zeigen. Und das ist das Wichtige. Wenn das passiert, dann haben die Leute wirklich das Gefühl, dass sie sagen, okay, vor dem Gesetz ist jeder gleich und das schafft eine Zufriedenheit und damit eine weit größere Harmonie im Land unter allen Leuten, weil jeder weiß, es ist scheißegal, wer was macht. Wenn ich mich nicht an die Gesetze halte, dann werde ich gleich hart bestraft wie jeder andere auch. Und das ist eben etwas, was ganz massiv aus den Fugen geraten ist. Schauen wir nämlich uns mal andere Fälle an. Beispielsweise Taten, die bei linksextremen Ausschreitungen gang und gäbe sind und die keine Schlagzeile wert sind. Ich lese gerade mal vor. Zitat, der Mann wurde außerdem dabei gefilmt, wie er Polizisten angriff und mit einem Mülleimer sowie Raketen bewarf. Wir haben das ja bei den Ausschreitungen am 1. Mai beispielsweise in Berlin ganz oft, aber jetzt ist eigentlich schon in ganz Deutschland, in Leipzig ist es auch oft so, wo die linksextreme Szene massivst, und zwar man könnte fast schon teilweise sagen, mit Tötungsabsicht, also wenn ich Pflastersteine von einem Gebäude 10, 15 Meter hoch auf Polizisten werfe und es trifft einen am Kopf, dann steckt dem nachher der Pflasterstein in seinem Kopf drin. Der ist tot wahrscheinlich. Wenn ich sowas mache, dann nehme ich das Leben von Polizisten oder anderen Menschen, das zu gefährden, billigend in Kauf. Und es ist eben nicht so, dass wir dann da große Schauprozesse haben, wo es dann heißt, du und du, 10 Jahre in den Knast. Sondern oftmals ist es halt so, die werden entweder gar nicht gefasst, die besetzen weiter ein Haus. Seit Jahrzehnten besetzen sie Häuser. Wie kann sowas sein in einem Rechtsstaat? Und dass dann eben nicht großartig viel passiert. Aber Kian, lese gerne mal ein paar weitere Fälle vor, die wir hier gesammelt haben.
Das Ding ist, bevor ich den weiteren Fall vorlesen möchte, weil ich ganz ehrlich, ich finde solche Fälle nicht angenehm. Ich will sie gar nicht eigentlich lesen, aber worum es hier geht, ist, es geht ums Strafmaß. Wie du schon sagst, es muss überall gleich sein. Wenn jemand einen Polizisten angreift, das ist nicht in Ordnung. Der darf dann nicht einfach ohne Strafe davonkommen oder mit sehr milder Strafe, weil egal, was dieser Polizist gemacht hat, solange er nicht das Gesetz gebrochen hat, ein Polizist setzt sich für das Land ein und er trägt mehr zur Gesellschaft positiv bei, als viele, viele andere Menschen, die vielleicht obdachlos sind, ob man das jetzt werten möchte oder nicht, wie auch immer, ein Polizist kümmert sich ja um die Sicherheit des Landes und deswegen sollte sowas nicht passieren. Der nächste Fall, der ist besonders drastisch und da muss ich ganz klar sagen, einfach abartig. Deswegen, Philipp, ich will, dass du ihn vorliest.
Jo, lesen wir uns mal die Vergleichsfälle vor, die wirklich drastisch und dramatisch sind. Nicht einmal 5 Jahre mehr Haft für vielfachen Vergewaltiger. Zitat. Eine Mindeststrafe von 13 Jahren und 225 Tagen, so lautet das Urteil gegen einen früheren Londoner Polizisten. Der 24-Jährige wurde wegen 10-facher Vergewaltigung verurteilt, darunter 3-mal wegen Vergewaltigung eines Kindes unter 13 Jahren, für schuldig befunden.
Meinst du, 13 Jahre ist genug?
Ja, also was ist genug? Nee, die Strafe...
Philipp, 10-fache Vergewaltigung, darunter 3-mal wegen Vergewaltigung eines Kindes unter 13.
Die Strafe, die dort sein müsste, meiner Meinung nach, da braucht es nur ein festes Seil dafür und einen kleinen Stuhl, den man drunter wegkicken muss. Ja?
Okay, Moment, bevor du das jetzt ausführst. Ich finde, das ist viel zu einfach, die Strafe. Also wenn du quasi, wenn jemand, der ein böser Mensch ist und 10-fach Kinder vergewaltigt hat, einfach nur das Leben endet, dann... Gut, dann ist er zwar weg aus der Gesellschaft, das ist ein günstiger,
Richtig.
Effizienter Prozess, in Anführungsstrichen, dass jemand, der quasi böse ist und schlechte Dinge tut, Kinder vergewaltigt, dann nicht mehr Teil der Gesellschaft ist. Aber stell dir vor, der kommt auf eine Insel mit ganz vielen anderen Leuten, die genauso schlimm sind wie er. Ihr kennt ja diesen Netflix-Film, Der Schacht. Stellt euch vor, im Schacht sind all solche Leute und dann kommt so eine Platte Essen runter. Ja, dann viel Spaß, mein Lieber. Weißt du, dann, das ist, also ich finde, erstens, wie gesagt, ihr kennt ja meine Meinung, ich finde, niemand sollte jemand anderem das Leben nehmen. Das ist einfach, dieses Burden sollte kein Mensch tragen müssen. Und ich glaube, das wäre eine viel härtere Strafe.
Das ist richtig, ganz ohne Frage. Also, aber dann könntest du ja, schau mal, die Frage ist immer, gehst du nach dem Alt-Talmudischen, also das kommt aus dem Jüdischen, Zahn um Zahn, Aug um Aug, Gleiches mit Gleichem vergelten. Das machen übrigens nicht nur Juden, sondern auch im Iran wird das nach wie vor angewandt. Da gab es einen ganz bekannten Fall ein paar Jahre her. Ein Mann hat einer Frau Säure ins Gesicht geschüttet. Und nachdem das kam dann vor Gericht und dann hat das Gericht geurteilt, dass die Dame, die konnte nicht mehr sehen, ihr ganzes Gesicht furchtbar verätzt. Können wir vielleicht einblenden, wenn das Research mal ganz kurz nachschaut, diese Dame. Und sie durfte dann dem ihrem Peiniger auch Säure ins Gesicht leeren, um ihm damit das Augenlicht zu nehmen. Und sie hat darauf verzichtet. Sie hat also eine Geste der Milde gebracht. Das war aber ihre persönliche Entscheidung, weil dort gilt Aug um Aug, Zahn um Zahn. Also Gleiches darf mit Gleichem vergolten werden. Darum geht's mir nicht. Mir geht's nicht um die Strafe, wenn ich das ganz kurz nur sagen darf. Mir ist es scheißegal, diese Leute, ob die bestraft werden oder nicht. Mir geht es darum, diese Leute müssen weg aus der Gesellschaft, weil wir wissen, wie oft es gerade in Deutschland zu Mehrfachtätern kommt. Die kommen aus dem Gefängnis raus. Das allererste, was die machen, ein, zwei Tage später, gehen an den Spielplatz, greifen sich ein Kind weg, vergewaltigen es wieder. Damit so etwas niemals passieren kann, ja, müsste meiner Meinung nach eine Strafe gesetzt werden, ob das jetzt für immer, also lebenslänglich wirklich, dass der weg ist oder dass man ihn anders entsorgt, das müsste angebracht sein.
Aber Philipp, Auge um Auge, Zahn um Zahn würde ja bedeuten, er würde zehnfach von irgendwem vergewaltigt werden. Wer will ihn denn, sollen die Kinder ihn dann vergewaltigen? Das ist ja auch nicht gut. Meiner Meinung nach finde ich das nicht in Ordnung. Und auch dieses Säure-Ding, ich hoffe, wir haben es jetzt nicht eingeblendet, weil das ist schon etwas Hartes, das will man eigentlich nicht sehen. Also ich kann es nachvollziehen irgendwo, woher dieser Gerechtigkeitssinn kommt. Und das Interessante ist, du hast ja gesagt, im Jüdischen und im Persischen ist es so. Weil viele verstehen das falsch. Wenn man sich die persische Geschichte anschaut, Persien, Iran, diese Bezeichnung Iran existiert erst seit dem Vater des Schahs, also des Königs, der damals eigentlich auch wirklich durch quasi amerikanische Mächte in die Macht gekommen ist damals. Sein Vater, Pahlavi, der Vater von Pahlavi, hat sich damals die Macht geholt. Das war, glaube ich, ein Militärsgeneral. Aber der hat quasi Persien in Iran umgenannt. Davor, das eigentliche Persien, wenn wir uns anschauen, der erste Emperor, der erste große, wie nennt man es, Eroberer vom persischen Großreich, Cyrus oder Kurush, The Great, der King of Kings oder wie auch immer man ihn bezeichnet, der damals Babylon eingenommen hat und die Juden nach Dekaden, also Jahrzehnten von Versklavung, nicht nur frei gemacht hat, sondern ihnen quasi den Rückeintritt nach Jerusalem genehmigt und gestattet hat und sich für ihre Rechte eingesetzt hat, der war auch der Erfinder, und das wissen die wenigsten, eigentlich der Erfinder von Menschenrechten mittels des Cyrus Cylinders. Das könnt ihr alles googeln. Auch das, was ich gerade beschrieben habe, The Return to Zion. Das heißt, Cyrus oder Kurush wird als ein sehr hoch angesehener Mensch im jüdischen Glauben angesehen. The Return to Zion. Und die eigentlichen Perser sind quasi auf der gleichen Seite mit den Juden. Aber nicht nur auf der gleichen Seite mit den Juden, sondern mit allen Menschen. Das war ja auch das Interessante beim persischen Großreich. Jeder Mensch, der einen positiven Beitrag zum Großreich geleistet hat, durfte seine Religion ausleben, seine Kultur ausleben. Sollte halt einfach nur wissen, okay, die Gesetze kommen aus Persepolis, Persisch ist die Sprache und dann, wie das halt immer ist, wir erinnern uns an den Kreislauf, harte Zeiten, starke Männer, dann irgendwann weiche Zeiten, nach 10 oder 12 anderen Königen hat sich das Reich dann irgendwann auch aufgelöst, beziehungsweise wurde dann wieder von jemand anderen übernommen, der aber dann, ich glaube Alexander der Große, hat damals Kurush, also Cyrus, quasi angehimmelt, 800 Jahre später, und hat dann das Reich übernommen. Und dann kam halt wieder irgendwer anderes. Aber worauf ich hinaus will ist, denk nicht, nur weil jetzt gerade beispielsweise Iran, Israel haben Konflikte, es gibt persische Juden, eigentlich gibt es diese Konflikte nicht. Sie werden halt insinuiert von gewissen Gruppen, leider. Ich hoffe, das endet irgendwann. Worauf ich aber jetzt hinaus will, ist, ich finde, du hast recht. Ich finde, ein Mensch, der jemanden vergewaltigt, sollte aus einer Gesellschaft gehen. Aber ich finde, weder sollten die vergewaltigt wurden, dann ihn zurückvergewaltigen, noch sollte man ihm das Leben nehmen, weil dann hat auch ein anderer Mensch quasi das zu tragen, dass er jemandem das Leben genommen hat, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, diese Person irgendwo wegzusperren. Für ein ganzes Leben. Solange er halt lebt. Wie lange er auch immer lebt. Nicht unter schlechten Bedingungen. Nicht, dass man ihn foltert jeden Tag. Sondern man packt ihn einfach mit seinesgleichen in einen Ort, wo keiner entkommen kann. Und dann können sie sich ja gegenseitig vergewaltigen oder gegenseitig die Köpfe aufessen. Aber den Menschen wird sicherlich nicht gut gehen da. Und die werden sicherlich irgendwann hoffentlich mal reflektieren. Und vielleicht, vielleicht ist das besser, weil dann man muss halt die Ressourcen haben und man muss es auch umsetzen können. Aber dann trägt kein Mensch quasi diese Unwürde, dass man jemanden umbringen muss oder irgendwie das Gegenteil zurücktun muss. Keine Ahnung. Das ist meine Meinung.
Alright. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, was ihr, jeder für sich selbst individuell als Strafmaß beziehungsweise als Reaktion auf so eine Tat von einer Gesellschaft ausgeführt werden sollte. Kommen wir aber mal zu weiteren Fällen, um hier die Milde des Gesetzes zu sehen. Ein weiterer Vergleich aus Großbritannien, Thema Kinderpornografie. Zitat, der frühere BBC-Moderator Hugh Edwards ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt worden. Jetzt hört euch das mal an, was hier gesprochen wurde. Im Prozess hat ihm ein Therapeut attestiert, er habe Einsicht, Scham und Reue gezeigt. Der Richter hielt Edwards in seiner Urteilsbegründung zugute, dass er psychische Probleme gehabt habe. Ich meine, logischerweise, wenn du dir Kinderpornos anschaust, hast du psychische Probleme. Das alleine zeigt es ja schon. Ja? Er stelle weder für die Öffentlichkeit noch für Kinder eine Gefahr dar. Beweise deuteten darauf hin, dass er rehabilitiert werden könne. Daher sei eine Haftstrafe nicht notwendig. Ganz kurz, du schaust dir Videos an, wo ein erwachsener Mensch ein Kind vergewaltigt und gleichzeitig sagt der Richter, nein, der stellt für Kinder keine Gefahr dar. Das ist, jetzt sind wir wieder beim Punkt, absolut geisteskrank, absolut wirr, 0,0 Verständnis im 20-fachen Negativbereich. Und da sieht man wieder, da werden manche Leute ultra hart bestraft und gleichzeitig einer, der sich Videos der allerschlimmsten Sorte auf der Welt anschaut, der kriegt 6 Monate Bewährung.
Das Ding ist, man könnte halt argumentieren, dass er es noch nicht gemacht hat und dass er es, keine Ahnung, aufhört zu machen, aber...
Ja, ja, schön, schön, aber...
Aber also ich stimme dir schon gewissermaßen zu. Ich muss halt einfach sagen, ich verstehe es nicht. Immer wenn ich das lese oder wenn ich in so Luxushotels bin oder in, keine Ahnung, auf so Partys, letztens zum Beispiel war ich eingeladen in so einer Party, im Birkenstock. Und ich sehe dann so Typen, so ältere Typen, meistens irgendwie, keine Ahnung, Russen, aber es ist von jeder Nationalität, aber meistens tatsächlich russische Männer, die dann so ein junges 18-jähriges oder 19-jähriges Mädel haben. Auch Leonardo DiCaprio hat ja auch irgendwie so ein super junges Mädel immer am Start. Keine Ahnung, bei ihm gibt es doch dieses Meme, dass sobald sie 21 ist oder 23, dann quasi ihr Ablaufdatum erreicht ist und dann trennt er sich einfach von ihr und sucht eine andere, die wieder jünger ist. Wie auch immer. Da gibt es ja auch Statistiken für, könnte man jetzt einblenden, wo man sieht, einfach statistisch Umfragen betrachtet, ist es so, dass Männer, egal wie alt sie sind, quasi eine Frau, die so aussieht, als wäre sie 21 bis 23, am attraktivsten findet. Ja, okay, aber visuell mag das stimmen. Aber wenn es Leute gibt, die Kinder, also wirklich Kinder, es gibt ja wirklich, vor allem, das merke ich immer bei so, keine Ahnung, sagen wir mal osteuropäischen, reicheren, älteren Männern, die dann auch vielleicht ein bisschen... keine Ahnung, größer sind. Und die haben dann immer irgendein Mädel. Das sieht gefühlt aus, als wäre sie 16. Und ich denke mir einfach nur so, Bro, warum? Und meine These, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber meine These ist, die waren vielleicht damals, als sie jünger waren, als sie 16 waren, als sie 18 waren, als sie 20 waren, vielleicht nicht ansprechend für diese Mädels, haben es nicht geschafft, damals hübsche Mädels in ihrem Alter zu interagieren einfach. Auch nur zu reden wahrscheinlich. Und jetzt müssen sie quasi kompensieren dafür, weil sie nie es damals geschafft haben, vielleicht irgendein Trauma in sich tragen, oh, keiner wollte mich damals. Und jetzt nutzen sie quasi ihr Geld und ihre Macht, um genau solche Mädels ranzuholen. Und diese Mädels sind halt jung. Die lassen sich dann einfach von so materiellen Dingen einfach überzeugen. Und hier, guck mal, hier hast du jede Woche eine neue Hermes-Tasche und Privatjet für dich und deine Eltern und ich kaufe dir eine Wohnung. Und das Mädel ist dann, boah, cool, der kümmert sich um mich. Ich habe meinen Erfolg manifestiert. Nein, du hast gar nichts manifestiert. Du hast einen Typen manifestiert, der wahrscheinlich 3 andere Frauen nebenbei hat, plus eine Ehefrau, plus Familie von 2 Kindern, der dich nicht liebt, der deinen Körper vielleicht mag. Und nach 5 Jahren bist du weg und dann hast du ein paar Items gesammelt, cool. Du hast ein paar tolle, teure Gegenstände, aber jetzt hast du deine besten Jahre verschwendet, anstatt die Liebe deines Lebens zu suchen. Ein Mann, der wirklich vielleicht auch in deinem Alter ist. Ein Mann, der vielleicht über Geld hinaus auch intellektuelle und emotionale Tiefe bieten kann, den du auch vielleicht hättest erreichen können, weil du ein hübsches Mädel bist. Das hast du jetzt alles versäumt. Die Typen in deinem Alter sind jetzt alle weg und jetzt sitzt du da, geschieden, vielleicht hat er dich sogar geheiratet kurzfristig und bist unglücklich, weil du dich fürs Materielle entschieden hast. Und das ist schade. Und ich glaube auch bei diesen pädophilen Leuten ist das Problem, die hatten vielleicht einfach eine harte Kindheit, wo keiner sie wollte und jetzt sind sie irgendwie in einer Position, wo sie sagen, oh, jetzt habe ich Geld und jetzt will ich mir irgendein Kind kaufen oder so, keine Ahnung, bei Jeffrey Epstein, ich weiß halt nicht. Ich finde es, es ist keine Rechtfertigung. Bro, move on. So, such dir eine Frau in deinem Alter. Was ist falsch mit dir, Mann? Warum willst du das? Ich finde das zum Beispiel extrem unattraktiv sogar. Es war aber bei mir immer so, auch als ich 16 war. Meine Freundin war 2 Jahre älter. Also, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und ich hoffe, die Mädels, die jung sind, die diesen Podcast hören oder nicht hören, oder ihr kennt jemanden, der vielleicht in dieser Position ist, wo sie gerade von irgendeinem älteren Typen voll ummantelt wird mit Geschenken und sagt, oh, der kümmert sich um mich, oh, der mag mich und er hat vielleicht noch eine Ehefrau. Aber keine Sorge, der hat gesagt, er trennt sich von mich. Nein, wird er nicht. Und selbst wenn, nach 5 Jahren, was meinst du, was er dann mit dir macht? Genau dasselbe, was er davor gemacht hat. Und es liegt nicht mal an ihm, vielleicht hat er einfach Insecurities, vielleicht wird er einfach nie zufrieden sein damit und sucht sich dann wieder eine Jüngere. Es ist ein Pathway in eine Richtung, und zwar Unzufriedenheit und Unglück, langfristig. Deswegen tausch nicht dieses kurzfristig temporär, ich habe 5 Jahre Jet-Set und ich habe irgendwelche Hermes-Birkins jede Woche, gegen etwas langfristig Substanzhaltiges, eine Beziehung, die wirklich dein Leben erfüllt. Es gibt nichts, was wertvoller auf dieser Welt ist, als in einer Beziehung zu sein, die werthaltig ist, die langfristig ist, Kinder zu haben und ein erfülltes Leben zu leben. Und da sind die ganzen materiellen Dinge absolut irrelevant. Das heißt, bitte, macht einen Clip daraus, teilt es mit so vielen Menschen, die ihr kennt, die leider in dieser Falle gefallen sind. Durch Instagram, durch Social Media, oh, Swipe, alle Mädels haben so Luxus-Items und dann posten sie ihren Typen nie. Ja, warum posten sie ihren Typen nie? Warum posten sie nicht einen Ring am Finger mit ihrem Typen? Oder wenn sie ihren Typen nicht posten, warum ist dann der Ring am Finger nicht da? Ja, weil es wahrscheinlich irgendein Typ ist, der sie irgendwo einfliegen lässt. Und immer wenn ich das sehe, Philipp, wenn ich Bilder sehe von Mädels, die jung sind, und die Jets posten und Taschen und keine Ahnung, ich finde es schade. Erstens finde ich es schade, weil ich weiß, dieses Mädel ist innerlich unglücklich, weil egal, wie der Typ ihr jetzt vorgaukelt, dass er sie mag, in 5 Jahren ist er weg und dann sitzt sie da mit ihren Taschen und was jetzt? Jetzt hat sie ihre Jahre verschwendet. Aber genauso beeinflusst sie andere junge Mädels, die dann diese Profile sehen und sagen, oh, das hätte ich auch gerne, die muss so glücklich sein, die kriegt so viele Taschen, die wird so gut behandelt und dann zeigt sie das ihrem Typen und der Arme sitzt da und sagt, ey, was soll ich, also, es schadet leider nur der Gesellschaft, dieses Vergleichen und dieses unnötig irgendwelche Taschen. Seid euch einfach darüber bewusst, Gegenstände machen einen nicht glücklich. Das muss man leider erstmal selbst so mit erfahren, damit man es aussprechen kann und versteht. Aber ich hoffe, vielleicht auch nur einer Person jetzt irgendwie mal so ein bisschen wachgerüttelt zu haben.
Alright. Lesen wir mal noch ein paar Fälle vor. Es ist,
und ja, zurück zu den Kindervergewaltigern. Ja,
es ist ekelhaft, wirklich. Einer, der wirklich, wo mir jegliches, aber da, ich denke, da fehlt jedem einfach nur das Verständnis, ist aus diesem Jahr, 2024, junge Frau muss wegen Hasskommentar in Arrest, Verurteilter bleibt auf freiem Fuß. Ich habe mir diesen ganzen Bericht durchgelesen, weil ich mir wirklich gedacht habe, das kann nicht sein. Aber das ist hier ein Bericht der Welt, wir blenden es gerade mal ein. Junge Frau muss wegen Hasskommentar in Arrest, der Verurteilte bleibt auf freiem Fuß. 8 der 9 Verurteilten wegen einer Vergewaltigung, also 9 Männer haben eine Frau vergewaltigt, eine Gruppenvergewaltigung. Das Schlimmste, was es absolut gibt, ja, einer 15-Jährigen müssen nicht ins Gefängnis, sie bekommen Bewährungsstrafen. Eine junge Frau hingegen, diese junge Frau, wurde zu Freizeitarrest verurteilt. Warum? Was war ihre furchtbare Straftat? Sie hatten einen der Männer, also einen der Vergewaltiger, auf WhatsApp beschimpft. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den ich vorher gesagt habe, wenn du eine Gesellschaft zum Kochen bringen willst, wenn du sie maximal spalten willst, wenn du sie in Hass aufeinander aufladen möchtest und gegen sie hetzen willst, dann triffst du solche Urteile. Das ist das größte Unrecht. Niemand kann sowas nachvollziehen. Ich wette mit dir, selbst aus den Kreisen dieser Vergewaltiger, diese Familien sind oftmals sehr konservativ, kommen aus Ländern, wo es sehr konservativ ist. Wenn die sowas hören, Freispruch, und der hat aber den beleidigt für die Vergewaltigung, kommt dafür in Freizeitarrest. Das ist einfach nur, das sind Urteile, wo man sieht, es ist für jeden der klare Beweis, in welche Richtung es hier geht, was für ein Unrecht hier besprochen wird. Und das zeigt eben, dass vor dem Gesetz nicht alle Leute gleich sind, sondern dass ganz manche Straftaten, die Kritik vor dem Staat, Kritik vor einer Agenda, die durchgeführt wird, die werden besonders hart bestraft. Steuerhinterziehung wird besonders hart bestraft. Aber die furchtbarsten, unmoralischsten Taten überhaupt, ja, da kommt man. Und warum ist das so?
Na, man muss halt sagen, ich finde es schade irgendwo, ich finde es traurig. Es waren halt auch Minderjährige. Das ist halt wahrscheinlich der Grund auch, warum sie quasi nur so eine milde Strafe bekommen haben. Die Täter waren auch minderjährig. Aber, und da steht halt am Ende am Artikel, ein Experte hatte gegenüber dem ZDF erklärt, dass es bei einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht Gefängnisstrafen die Ausnahme seien, weil die Resozialisierung im Vordergrund stehe. Und das ist quasi die Gegenseite. Das ist die Begründung, warum. Und ganz ehrlich, jeder soll sich selber denken, Ist das okay, nur weil die Typen vielleicht 17 sind oder 16? Ist das okay? Keine Ahnung. Ich bin kein Richter, ich will es gar nicht entscheiden. Der Experte vom ZDF sagt ja, es ist okay, weil Resozialisierung im Vordergrund steht. Ich will gar nichts dazu sagen. Denkt euch selber, was ihr euch dazu denken wollt, Leute.
Jo, also, und wenn ihr euch nur den Zustand anschaut, ich habe mich da wirklich tief damit beschäftigt, beispielsweise in Großbritannien hieß es ja, dass dort andere Straftäter aus dem Gefängnis verfrüht rausgelassen wurde, damit sie Platz haben für diese ganzen Leute, die Hasspostings, sogenannte Hasspostings bei Facebook und anderen Plattformen gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, kann das wirklich sein? Die lassen Straftäter aus dem Knast verfrüht raus, um die, die sich aufgeregt haben, bei den Demonstrationen in den Knast zu stecken. Lest euch das mal hier vor. Stuttgarter Zeitung. Zu viele Inhaftierte in Großbritannien. Gefängnisse stehen vor dem Kollaps. Mehr als 1000 Menschen wurden in Großbritannien wegen rechtsradikaler Krawalle festgenommen. Die Justiz greift hart durch. Doch der Platz für Straftäter ist knapp. Helfen soll ein Notfallplan. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist wirklich wie wenn du so einen Film anschaust und das ist total schräg, diese ganze Story. Und das Ganze ist halt einfach nur, hier kommt es wirklich so vor. Hintergrund der Krise ist die allgemeine Überfüllung der Gefängnisse vielerorts auf der Insel. Gegenwärtig ist die totale Kapazität von rund 89.000 Gefängnisplätzen schon fast erreicht. Obwohl sich vielfach zwei Häftlinge eine Zelle teilen, bei einer entsprechenden weiteren Zunahme müsse man binnen 4 Jahren mit 114.800 Häftlingen rechnen. Die gehen also jetzt schon davon aus, dass sie noch viel mehr Leute in den Knast stecken werden, was ja bedeutet, dass sie davon ausgehen, dass alles noch viel mehr kriminell wird. Das sind ja die offiziell vom Staat angegebenen Statistiken. Da muss ich sagen, da hat der Staat versagt auf jeder Ebene, wenn er die Kriminalität nicht in den Griff bekommt. Das Ministerium kalkuliert. Dabei hat England neuesten Erhebungen des Prison Reform Trust zufolge schon heute die höchste Sträflingsrate in ganz Westeuropa. Auf 100.000 Einwohner kommen in England und Wales 141 Insassen in Haftanstalten, in Frankreich sind es 106 und in Deutschland sind es die Hälfte bei 67.
Ja, absolut verrückt. Philipp, wollen wir so langsam zum Ende kommen? Ich hätte noch ein kleines Announcement für jeden, der bis hierhin gehört hat. Ihr habt es ja mitbekommen, Leute. Aktuell hat sich ja Elon Musk ganz klar auf die Seite vom Trump, vom republikanischen Kandidaten gestellt. Aber nicht, weil er jetzt irgendwie der Republikaner-Wähler ist, sondern er sagt ja selber, er ist einfach für gewisse Themen, die aktuell einfach missachtet werden von der anderen Partei. Und er würde auch einen Demokraten wählen, wenn dieser Demokrat quasi in Amerika die Gegenseite einnehmen würde. Aber was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass alle deutschen Medien angefangen haben, Elon Musk als nächsten Staatsfeind quasi zu bezeichnen. Jetzt mal hier eingebildet. Der Deutsche Spiegel schreibt Enemy Number Two. Und ihr seht, wie Elon Musks Gesicht da ist. Es ist absolut lächerlich. Und weil es so lächerlich ist, habe ich jetzt gerade einen Tweet verfasst, wo ich geschrieben habe, hey, wir sollten einen Podcast mit Elon Musk in Deutsch machen. Es ist Zeit, dass die deutschen Leute, die das hören, von dieser Negativpropaganda aufwachen. Wir erreichen ja mit unserem Podcast glücklicherweise über 1 Million Hörer pro Folge. Das heißt, wer Interesse daran hat, geht mal auf Twitter, auf mein Profil HossCrypto, Hoss-Crypto. Ich habe übrigens nur ein Profil. Und teilt diesen Tweet, taggt Elon Musk, macht ihm klar, dass es gut wäre, dass er nochmal den deutschen Leuten eine Gegenmeinung wiederbringt. Und dann fliegen wir, egal wo er ist, zu ihm und drehen das in Person mit ihm ab, oder Philipp?
Auf jeden Fall.
Wenn er zusagt. Also wenn jemand ihn kennt, und er sagt, hey, ihm wäre es vielleicht auch mal wichtig, den Deutschen einfach mal direkt sagen zu können, wie er dazu steht, statt dass über ihn einfach nur geschrieben wird in deutschen Medien, kann er sich ja mal in einem deutschen Medium, was auch viele Leute hören, und wir haben ja nicht nur 1 Million Hörer pro Folge, sondern mit den Clips kommen hunderte von Millionen an Views jeden Monat in deutschsprachigen Ländern. Wenn ihr Elon kennt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der ihn kennt und ihr glaubt, das ist interessant für ihn, dann meldet euch gerne bei ihm. Wir sind offen dafür, wir würden das direkt machen. Wir würden ihn interviewen, wir würden ihn auch nicht irgendwie frame oder sonst was. Wir würden ihn einfach nur Fragen stellen und so neutral wie möglich versuchen, dass er eine Stimme kriegt. Ja, wie gesagt, auf Twitter ist jetzt auch mal unter diesem Podcast verlinkt. Teilt diesen Tweet, markiert Elon und vielleicht wird es ja Realität. Mal sehen.
Und wenn ihr euch jetzt das Buch vorbestellen solltet, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung für die Leute, welche das einfach gerade nur hören über Spotify oder eine andere Plattform, ihr könnt euch über YouTube anmelden, einer Vorbestellung, und dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil, an einem direkten Treffen mit Kian oder mir in Dubai und Zürich teilzunehmen. So, das war sehr interessant. Wir haben weitere super interessante Themen im Verlauf der nächsten Woche. Ich wünsche euch allen jetzt eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Bye, bye.